Man will einfach nur irgendwie über den Monat kommen. Also da hat man gar nicht, ich glaube, so ein Anspruchsdenken wird kaum entwickelt. Das finde ich eh auch interessant an Armut, dass man ja ein bestimmtes Mindset wirklich auch lernt. Und zwar nämlich, das ist nichts für mich. So, und dann, dass ganz viele Sachen für einen irgendwie rausfallen, weil die Geld kosten. Und dann entwickelt man erst gar nicht auf eine Art das Bedürfnis aus so einem bestimmten Pragmatismus heraus. Und ich bin mir sicher, dass das jetzt nicht was ist, was nur ich so gemacht habe, sondern dass das was ist und was auf eine Art eine sinnvolle und gute und gesunde Strategie sein kann für eine bestimmte Zeit. Aber dass es auch wahnsinnig schwer ist, da rauszukommen und dann groß zu denken oder zu träumen.
Das heißt, die Ziele werden so runtergestuft, so dass da eigentlich auch gar nicht mehr die große Vision entstehen kann. Wo kann ich eigentlich hinkommen?
Genau.
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
Tag, ich bin's schon wieder. Mein Name ist immer noch Sven Häusler und ihr habt euch aktiv und total selbstbestimmt dazu entschlossen, Kopfsalat, den Podcast von Freunde fürs Leben, zu hören. Ich bin sehr stolz auf euch. Lasst es einfach mal sacken, nehmt es an. Heute geht's weiter in unserer Sonderedition zum Thema Einsamkeit. Nachdem sich nun noch das ZDF dieses Themas angenommen hat und in mehreren Formaten aufbereitet, haben wir jetzt praktisch einen öffentlich-rechtlichen Nachweis, dass sich unsere Arbeit lohnt. Ist doch auch mal ganz schön. Ich möchte heute explizit über das Thema Einsamkeit und Armut reden. Ein Thema, das mir persönlich ganz besonders am Herzen liegt. Nicht zuletzt, weil ich glaube, dass entgegen dem landläufigen und von Horst Seehofer verursachten Irrglauben, es sei die Migration, eigentlich die Armut und damit die soziale Ungerechtigkeit, denke ich, die Mutter aller politischen Probleme ist. Damit ich hier kein Selbstgespräch führen muss und damit ich nicht nur Behauptungen, sondern auch ein paar fundierte Informationen weitergeben kann, habe ich natürlich wieder jemanden zu Gast. Sie wurde 1987 geboren und ist in Bochum und Witten aufgewachsen. Sie studierte Kulturwissenschaften mit den Schwerpunkten Sozialwissenschaften und Linguistik in Frankfurt an der Oder an der Europa-Universität Viadrina. 2015 gründete sie gemeinsam mit anderen den Verein Sanktionsfrei und ist dessen Geschäftsführerin. Autorin ist sie auch. Sie hat nämlich gemeinsam mit Claudia Cornelsen ein Buch geschrieben, das heißt »Es braucht nicht viel«, wie wir unseren Sozialstaat demokratisch, fair und armutsfest machen. In diesem seltenen Fall kann ich voller Überzeugung und Ehrlichkeit sagen, dass ich das Buch gelesen habe, und zwar nicht mit Blinkist oder so, sondern wirklich von vorne bis hinten. Gratulation zu diesem dieser beeindruckenden Leistung. Die könnt ihr mir natürlich senden an, ich gucke eben nach, an die Egos von Männern benötigen generell sehr viel Zuspruch @gmx.de. Da könnt ihr das gerne hinsenden. Und damit herzlich willkommen, Helena Steinhaus.
Hallo, ja, danke schön für die Einladung.
Ja, sehr schön, dass du dir die Zeit nimmst. Helena, bist du eine Freundin des großen Auftritts? Also kommst du gerne eher pompös irgendwo an?
Ich glaube nicht.
Nee? Nee. Okay, sonst hätte ich hier einen Sound eingespielt, der dir so einen gebührenden Auftritt ermöglicht.
Also kannst du machen. Das ist ja dann nur der Sound. Ich muss ja nichts tun.
Ja, komm, den nehmen wir. Einfach komm, nur,
lass
du merkst, ne, ich habe Lust drauf.
Pass ja, auf. Bitte.
Achtung, kommt. Oder man kann sich auch mal applaudieren lassen.
Ja, danke schön, danke.
Danke schön, ihr. Die Crowd im Studio heißt dich willkommen. Helena, ich starte immer gerne mit einem Highlight, einer kleinen Anekdote, die dich und mich begleitet hat. Soll ich anfangen? Dann hast du ein bisschen länger zum Nachdenken, was das sein könnte.
Ah ja, fang ruhig an. Ich habe jetzt aber auch schon was.
Ah, du hast schon was. Okay, warte. Ja. Gut, okay, ich fange trotzdem an. Ich fange an mit der Erkenntnis, dass sich nichts am Weltgeschehen ändert, wenn ich keine Nachrichten konsumiere. Das ist ein kleines Highlight für mich. Wird nicht schlimmer, wenn ich nicht hinhöre. Es wird leider auch nicht besser, wenn ich nicht hinhöre. Aber ich bin total genügsam. Mir reicht es schon, dass dass ich weiß, wenn ich nicht hinhöre, wird es zumindest nicht schlimmer. Das versuche ich mir täglich zu sagen.
Voll. Und das ist ja, auch wenn die Erkenntnis auf eine Art klein ist, das wäre ja so krass, wenn viele Menschen sich das zu Herzen nehmen würden. Es würden so vielen Menschen so viel besser gehen, glaube ich.
Aktuell schon.
Auf so vielen Ebenen, ja. Ja, was heißt aktuell? Also wir sagen doch alles schon seit Jahren, oh Gott, ich glaube, es wird jeden Tag schlimmer, oder?
Ja, das stimmt. Es hat sich so auch seit der Pandemie eingebürgert, dass man sagt, jetzt gerade, aber sind ja auch die letzten 5 Jahre.
Ja.
Auch das. Und davor war es natürlich, wenn man ein bisschen mehr hingeschaut hat, natürlich auch nicht viel anders. Hast du recht.
Ja, aber schön, das freut mich. Das ist eine gute Erkenntnis.
Ja, freut mich auch. Du meintest, du hast irgendwie auch schon was im Kopf.
Ja, ich habe tatsächlich letzte Woche, glaube ich, meinen ersten Nachmittag in der Sonne verbracht, weil es war ja so schön warm, auch wenn selbst das noch nicht mal einfach nur schön ist. Eigentlich war es so, bei uns im Büro wurde eingebrochen, deswegen können wir da gerade nicht mehr arbeiten, schon seit 1,5 Wochen. Und deswegen bin ich mit meinen Kolleginnen Sue und Berine in so ein Café oder ein Restaurant ausgewichen, tagsüber, wo wir dann am Tisch saßen, draußen den ganzen Nachmittag. Und es war eigentlich total nett, weil dadurch auch ein ganz anderer Moment zustande kam und wir einfach stundenlang da saßen und uns unterhalten haben und nicht am Ende eigentlich kaum gearbeitet haben, aber am Ende hing es natürlich auch mit der Arbeit zusammen und haben uns irgendwie nochmal anders kennengelernt. Das war total schön. Einfach wirklich richtig schöne paar Stunden. Sehr unerwartet und irgendwie ja auch aus so einem Moment heraus, der eigentlich ätzend war, weil wir haben Termine und wir konnten halt alles nicht machen, weil wir eigentlich keinen Raum hatten und uns dann die ganze Zeit irgendwo hin verstreuen mussten. Aber es war am Ende ein Luxusproblem.
Auch eine Erkenntnis, ne, dass das so oft aus was Schlimmem dann doch auch was Positives entstehen kann oder dass man was Positives darin finden kann.
Genau, also das war jetzt insgesamt nicht schlimm. Der Einbruch ist am Ende für uns halb so tragisch, aber es war nervig, sagen wir mal, wenigstens das.
Ja, Einbruch ist auf jeden Fall super unangenehm, finde ich.
Ja, voll.
Und auch immer wieder beeindruckend, wie heilsam Sonne sein kann.
Ja. So wie ja, es war perfektes Draußensitz und Quatschwetter. Man wollte gar nicht mehr normale Sachen machen.
Ja, schön. Das klingt sehr gut. Ja, die ersten Sonnenstrahlen. Frühling ist eine super Jahreszeit auf jeden Fall.
Voll.
Du sagst, ihr seid ausgewichen ins Café. In Berlin sagt man dazu ja Office.
Ja, stimmt. Das gibt's immer mehr, ne? Irgendwie auch so Cafés, die dann Räume anbieten, in denen man tatsächlich auch irgendwie den ganzen Tag arbeiten kann. Ich finde es ja gar nicht so schlecht. Es hat irgendwie auch was.
Auf jeden Fall ist man unter Menschen und ist vielleicht eine total geschickte Überleitung zum Thema. Man ist unter Menschen, was vielleicht ein bisschen dafür sorgt, dass das Risiko der Vereinsamung reduziert wird. Elena, du stehst im Leben, du hast gerade gesagt, du hast ein Büro, du stehst im Arbeitsleben, du hast Kinder, du hast einen Job. Was kümmern dich da eigentlich die Armen? Willst du nicht viel lieber auch irgendwie samstagnachmittags in die Shopping-Mall gehen und deine Privilegien ausleben und die deutsche Wirtschaft ankurbeln, so wie sich das als vorwältiges Mitglied der Wohlstandsgesellschaft gehört? Was ist denn da los?
Also, ich glaube, ich spreche für viele, wenn ich sage, dass tatsächlich es ja sogar auch mir selbst besser geht, wenn ich nicht nur im Sinne meiner selbst handele, sage ich mal. Weiß nicht, ob das Sinn macht. Und insofern tatsächlich bin ich nicht mehr von Armut betroffen. Und das fühlt sich mittlerweile auch in der meisten Zeit weit weg an. Aber es macht mich so sauer und so hilflos und es verzweifelt mich auch zwischendurch. Ich habe so richtig Tatendrang und Kampfeslust. Je mehr ich in das Thema reingehe, und ich mache es ja jetzt schon seit Jahren, insofern, das Verrückte ist ja auch, es geht beides. ich habe schon viele Privilegien, die ich auch irgendwie ausleben kann. Trotz der Arbeit, die ich tue. Und natürlich ist es manchmal verrückt, weil es sich dadurch irgendwie manchmal auch absurder anfühlt, wenn ich einen Glühwein für 7 Euro trinke. Mhm. Nicht, dass ich das gemacht hätte letztes Jahr, aber das ging dann ja so auch irgendwie durch die durch die Medien irgendwie, dass ein Glühwein 7 Euro kostet, was ja wirklich auch ein Unding ist und was einem schon die Teilhabe an all so einem so einer Veranstaltung wie dem Weihnachtsmarkt auf jeden Fall verunmöglicht, wenn man arm ist.
Ja.
Genau. Und dieses Problem kenne ich nicht mehr. Das habe ich aktuell nicht mehr, habe ich schon lange nicht mehr. Aber ja, ich finde es unfassbar, wie viele Menschen das betrifft, wie unnötig das ist. Und da geht es ja um sehr viel mehr als nur um den Glühwein, den Leute sich nicht leisten.
Mhm. Ja, aber ich kann das total verstehen. Genau, das sind so Dinge, wo für mich dann Geld immer mehr abstrakt wird. Also wenn man eben merkt, oh, okay, da ist ein Getränk, das kostet 7 Euro, 7 Euro, ja, kann aber für einen anderen Menschen das komplette Tagesbudget sein. Und dieses Missverhältnis, das ist schon oft sehr, sehr merkwürdig.
Also von wegen Tagesbudget, Menschen im Bürgergeld zum Beispiel, die ja jetzt, sage ich mal, meine Hauptzielgruppe sind, die haben ja noch nicht mal 7 Euro am Tag für Essen und Getränke. Mhm. Insofern, das finde ich schon, also anhand dieser Zahl kann man sich wirklich so einiges klar machen. Also noch nicht mal 7 Euro für Getränke und Essen, aber eigentlich für alkoholische Getränke eh nichts mehr.
Mhm. Okay, du hast es gerade gesagt, das heißt, deine Motivation, dieses Themas anzunehmen, des Themas Armut, insbesondere mit Blick auf Bürgergeldempfängerinnen, die Motivation ist nicht nur der Blick darauf, sondern tatsächlich auch mal eine eigene Betroffenheit. Das heißt, du kennst das Thema Armut aus eigener persönlicher Erfahrung.
Ja, also ich meine, man spricht hier von relativer Armut, ne? Ich hatte eine Wohnung immer und mehr oder weniger das Nötigste auf jeden Fall. Aber genau, per Definition sind wir unter die Armutsgrenze gefallen, ja.
Kannst du das beziffern, dass wir auch mal so ein Gefühl bekommen? Also ich werde zwischendurch immer mal wieder so ein bisschen nach Zahlen fragen, aber was ist denn in Deutschland die offizielle Armutsgrenze?
Also die offizielle Armutsgrenze ist, lass mich nicht lügen, ich glaube, wenn man unterhalb von 60% des Meridianeinkommens hat, wenn man unterhalb dessen verfügt, und das sind, wir müssen es vielleicht nachgucken und in die Shownotes reintun, aber vielleicht zwischen 1.400 und 1.600 Euro als alleinstehende Person. Ich kann mich gerade aber auch
nicht täuschen. Habe ich auch so ungefähr
täuschen, vielleicht. Genau, und da geht es dann natürlich um Lebensunterhalt und auch Miete und Versicherung und so. Mhm. Ne? Und Menschen, die Bürgergeld oder Grundsicherung oder auch viele Menschen in Rente, Grundrente, die haben natürlich auch sogar noch weniger. Ne? Also mit Hartz IV oder Bürgergeld hat man 563 Euro im Monat am Tag.
Das wäre was.
In der Woche, das wäre gut. Ja. Im Monat plus Miete, und versichert wird man auch. Und genau, damit ist man auf jeden Fall unterhalb diesen Betrag. Je nachdem noch, ob man Kinder hat. Aber genau, damit lebt man auf jeden Fall unterhalb der Armutsgrenze. Und ich bin mit einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen. Ich hatte noch 2 Geschwister, eine Großschwester, einen jüngeren Bruder. Und sie hat irgendwann, da war es eigentlich schon so, dass das Geld einfach sehr, sehr knapp war. Sie hat ein Erzieherinnengehalt bekommen. Und dann irgendwann hatte sie einen Burnout, und dann gab es erst Arbeitslosengeld und dann Hartz IV zu der Zeit, als es eingeführt wurde. Mhm. Genau. Und insofern war es eigentlich so, von wirklich wenig haben, wurde es immer weniger. Und das merkt man dann schon, auch wenn es vorher jetzt nicht so, wir sind nicht in Urlaub gefahren oder solche Sachen. Ja. Keine neuen Möbel gekauft oder wie mal neue Schuhe, sondern das war alles immer ein Ding. Also wenn meine Schultasche kaputt gegangen ist, war es schon ohne Hartz IV eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, einfach eine neue zu kaufen.
Mhm. Ja, so ein Ding kostet ja mittlerweile irgendwie auch gern mal 90 Euro.
Ja, genau, ich glaube, damals wären es vielleicht 50 gewesen oder was. Man braucht ja auch nicht das krasseste Ding. Aber ja, das muss man auch erstmal übrig haben. Das haben viele Alleinerziehende gar nicht. Und das, das finde ich ja sowieso einfach so ein himmelschreiendes Problem, ohne dass ich es damals selbst so wahrgenommen hätte. Für mich war es irgendwie immer alles relativ okay. Aber jetzt finde ich das schon wirklich unfassbar, dass es so viele Menschen gibt, die, vor allem Frauen natürlich, die alleinerziehend sind und die sie abstrampeln, wie sie wollen. Jede Ausgabe macht sie eigentlich krank, auf eine Art, ne? Weil das so viel Raum einnimmt. Die Planung, das Haushalten und auch das, die, dass das Leben unvorhersehbar macht, das macht ja das Leben aus. Aber das ist für so Menschen mit wenig Geld einfach ein blanker Horror.
Von wie vielen Menschen sprechen wir denn da in Deutschland ungefähr? Also ich meine, du kennst jetzt die Zahlen, wer Bürgergeld empfängt. Das sind ja dann auch nicht alle, die tatsächlich unter der Armutsgrenze leben. Das ist ja nicht deckungsgleich, aber die Zahl kannst du wahrscheinlich ungefähr nennen, oder? Von wie vielen Menschen reden wir da?
Also wir reden von über 14 Millionen von Armut Betroffenen in Deutschland. Davon beziehen ungefähr 5,5 Millionen Menschen Bürgergeld. Und dann die dazwischen, also die 9 Millionen, da würde ich denke, das sind AsylbewerberInnen, das sind Menschen in Grundrente, viele altersarme Menschen, Erwerbsunfähige, und so. Und dann aber auch viele, die eben im Niedriglohnsektor arbeiten und trotz Armut arbeiten. Ja, so könnte man es auch sagen.
Das heißt, die stocken dann auf? Arbeit,
ja. Genau, die stocken auf, entweder mit Bürgergeld bis zu einer gewissen Grenze oder sie verdienen ein ganzes Gehalt und bekommen dann ergänzende Sozialleistungen. Das ist dann sowas wie Kinderzuschlag, Wohngeld, solche Sachen. Wo, ja, aber, und das finde ich ist was, worüber, es ist so abgefahren, wie wenig darüber geredet wird. Also permanent heißt es ja, wir müssen unbedingt das Bürgergeldsystem ganz mies ausgestalten, damit sich bloß niemand darin bequem macht. Aber dass es andersrum ein viel größeres Problem ist, nämlich dass Sozialleistungen viel, viel weniger abgerufen werden, als sie müssten, weil der Staat ja in der Fürsorgepflicht ist. Der ist dafür verantwortlich, sozusagen die Menschen nicht krepieren zu lassen. Aber für viele ist es überhaupt nicht nachvollziehbar, in welchem Moment sie tatsächlich berechtigt sind, bestimmte Leistungen zu beziehen. Also da reden wir vor allem von Kinderzuschlag, vom Bildungs- und Teilhabegesetz und von Wohngeld auch. Aber auch von Bürgergeld, ne? Also die Dunkelziffer, die ist so hoch, ich habe sie gerade nicht mehr im Kopf, aber da geht es wirklich um Millionen Menschen, die arm sind, noch ärmer als sie müssten, weil es einfach weil die Informations, weil man schlecht an die Informationen kommt und weil der bürokratische Prozess auch teilweise einfach absurd ist.
Und könnte ich mir vorstellen, und da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen, der Faktor Scham. Also das ist ja,
na klar.
Ne, wenn ich mich in die Hilfe begebe, wenn ich Hilfe suche, dann geht damit oft einher, dass ich mich unangenehm dabei, also dass es sich unangenehm anfühlt und dass ich dabei Scham empfinde. Und dem möchte man natürlich verständlicherweise eher aus dem Weg gehen. Umso schöner wäre es, wenn es so gestaltet ist, dass man dabei keine Scham empfinden muss.
Ja, absolut.
Ich hab ein Zitat von dir, da hast du nämlich gesagt, Armut führt dazu, dass man kaum die Chance hat, mit Freunden auszugehen, ins Restaurant oder ins Kino. Wie begegnet dir das so in Gesprächen, die du führst?
Ja, das ist auf jeden Fall für Menschen in Armut eigentlich ein großer Stressfaktor. Man vermeidet solche Situationen. Weil man ja auch nicht, oder man versucht auch klassisch so eine Situation, man geht vielleicht zusammen aus und alle nehmen irgendwas und man selber nimmt dann irgendwie ein Glas Leitungswasser so ungefähr und dann heißt es am Ende, lass alle teilen. Und dann sitzt die Person, die wirklich nichts hat, da und denkt sich, ja, okay, wie sage ich es jetzt? Ich habe wirklich quasi nichts konsumiert, damit ich nicht auffalle und mir das scheinbar leisten kann. Also Ja, ich glaube, also was ich eh so schön fände, wäre, wenn man über sowas mehr sprechen würde. Also wenn es irgendwie gesellschaftsfähiger ist, dass es Menschen gibt, die sich bestimmte Dinge nicht leisten können und dass man einfach viel selbstverständlicher sagt, hey, ich zahle das. Mhm. Klar gehen wir ins Kino, so, was soll das? Ich habe, also, ne, dieses, man spricht nicht über Geld, das finde ich eh. Ja. Es ist einfach hinderlich für vieles und ich glaube, man sollte viel mehr verschenken und viel mehr Geschenke annehmen.
Ja. Das ist wahr. Okay, also leuchtet ein, kein Geld in der Tasche, keine gesellschaftliche Teilhabe, weil einfach ein großer Teil unserer Gesellschaft auch über Konsum funktioniert. Also du hast es in dem Zitat erwähnt, ne? Also halt Kinobesuch oder also es gibt ja wirklich nur begrenzt Dinge, die man gemeinsam tut, die kostenlos sind. Also viele sind genau. Mit Kosten verbunden.
Also es ist, ja genau, es gibt wirklich wenig Raum. Also zum Beispiel, wenn man jetzt so Spanien oder Portugal vor Augen hat, da gibt es ja viel mehr so Plätze, wo die Leute tagsüber oder nach der Siesta draußen sind und gemeinsam Zeit verbringen, oder? Das gibt es hier bei uns viel, viel weniger. Meistens Menschen, die das machen, sind sehr arme Menschen tatsächlich, ne? Obdachlose auch, die sich in öffentlichen Räumen dann aufhalten. Oder ja, man hat halt noch Parks, je nachdem, wo man lebt, mehr oder weniger. Aber es gibt jetzt nicht so viele Orte, an die man gehen kann, um zu konsumieren. Mhm. Ja, das stimmt schon. Und es ist ja auch schön, manchmal einfach zu sagen, man trifft sich im Café oder man geht zusammen was essen, theoretisch. Und es sollte für jeden Menschen auch ab und zu mal drin sein. Also.
Ja.
Ganz abgesehen davon, dass es mehr öffentliche Räume bräuchte, die man ohne stigmatisiert zu werden einfach nutzen kann.
Ja, absolut. Also tatsächlich muss ich sagen, aber ich lebe auch natürlich, wie wir alle, in einer völligen Bubble. In meiner Wahrnehmung hat sich in Berlin da viel getan, was gerade den Ausbau von Parks angeht, was öffentlichen Raum angeht. Aber ja, wie Berlin, gesagt, das ist auch echt es ist Berlin und es ist ein super kleiner Ausschnitt und ich bewege mich natürlich auch in einem engen Radius und so weiter. Wenn ich das alles so höre, genau, also weniger Teilhabe oder weniger Möglichkeit der Teilhabe, dann ist es ja geradezu eine logische Konsequenz daraus, dass ich weniger Kontakt mit Menschen habe und die Gefahr der Einsamkeit größer ist. Oder? Also um mal diese Verbindung herzustellen. Wie kriegst du das gespiegelt als eine Person, die sich viel mit der Thematik beschäftigt?
Also es ist jetzt nicht so, dass wir darüber, dass das unbedingt Bestandteil von Kommunikation ist, die ich habe. Aber ab und zu kommt das natürlich irgendwie so an der Seite mit rein, nebenbei sozusagen, ne? Dass die Situation schon dazu führt, dass man sich zurückgezogen hat, dass man irgendwie bestimmte Sachen für sich behält, weil man Angst hat, verurteilt zu werden, gerade auch, weil der Diskurs sich ja einfach wahnsinnig verschärft in den letzten Monaten und Jahren und man irgendwie ja Angst hat, einfach als einer dieser faulen Menschen bezichtigt zu werden. Und weil man anderen auch nicht auf der Tasche liegen will oder nicht in die Verlegenheit geraten möchte. Genau, und das ist klar, also soweit ich weiß, ich bin da jetzt nicht keine große Expertin auf dem Gebiet, aber es gibt Studien, die ganz klar belegen, dass Einsamkeit ganz stark mit Armut zusammenhängt. Also die extrem viele Menschen, die angeben, einsam zu sein, nehmen auch in Armut. Mhm.
Wenn du jetzt gerade beschrieben hast, nochmal auf deine persönliche Situation. Du hast gesagt, Schulranzen, das heißt, du warst Schülerin zu der Zeit, wo ihr zu Hause auch angewiesen wart auf staatliche Unterstützung. Hast du das für dich auch so empfunden, dass du gesagt hast, irgendwie, oh, eigentlich will ich gar nicht, dass meine Freundinnen und Freunde irgendwie da so viel von mitbekommen, von meiner persönlichen Situation? Oder bist du da offensiv mit umgegangen?
Also, es hat mich nicht so gestört, muss ich sagen. Aber ich hatte auch Freundinnen, die einfach selber nichts hatten. Ich hatte jetzt keine Klasse oder keine Bezugsgruppe, in der das so wahnsinnig wichtig war, ob man jetzt viel hat oder wenig, hatte ich den Eindruck. Und ich hatte auch ein relativ stabiles Standing einfach so insgesamt dadurch. Mhm. Also ich glaube, sowas kann sehr unterschiedlich erlebt werden. Und ich hatte sozusagen dafür noch ein ganz gutes Setting.
Lucky you, ja. Ein stabiles Umfeld.
Ja, auf jeden Fall. Und ich war auch immer so ein bisschen stolz drauf, auf eine Art. Sowieso, ich brauche das nicht, was ihr habt. Ich gehe arbeiten. Und bin dann irgendwie, klar, auch unter der Hand halt arbeiten gegangen, wenn das Wetter schön war und man Eis verkaufen konnte. Mhm. Aber was anderes ist einem auch auf eine Art nicht übrig geblieben, ne? Also, damit man, also, es war schon wirklich wenig Geld. So, und damit man irgendwie, oder damit ich irgendwie klarkam, war es schon eigentlich mehr als nötig, irgendwo noch zu arbeiten. Aber das durfte ich ja nicht offiziell. Mhm. Ist ja auch nochmal so eine Sache, weil das dann ja verrechnet wird und so.
Hat wahrscheinlich auch ein bisschen was von einer Trotzhaltung. Ne, wenn man sagt, ja, okay, das ist eben eine Situation, dann bin ich halt aber auch, dann mache ich daraus auch was Gutes. Und wie du schon sagst, irgendwie so, hey, ich brauche die ganzen Konsumgüter nicht. Ist ja praktisch eine Umkehrung, damit man damit für sich selber auch einen Umgang findet. Ist ein ganz gesunder Vorgang wahrscheinlich.
Genau, aber ich brauchte es auch nicht. Also es ist nicht nur, es ging auch nicht um Konsumgüter. Es ging ja wirklich um ganz grundlegende Sachen. Also Klamotten und Lebensmittel. Und das war einfach schon nicht genug vorhanden. Also es ging wirklich nicht um Konsumgüter. Und so geht's immer noch und wahrscheinlich sogar noch mehr. Also ich meine, klar, die Zeiten, als Hartz IV eingeführt wurde, das war also 2005, ne? 2005. Ja. Da war der Regelsatz wahnsinnig niedrig. Und es gab ja auch, glaube ich, 2000, ich weiß gar nicht wann, es gab Verfassungsklagen. Der Regelsatz wurde aber nie angehoben, wirklich. Er wurde halt immer irgendwie angepasst. Jetzt ist es ja, es wird immer darüber geredet, Bürgergeld wäre erhöht worden oder man könnte damit einigermaßen leben, aber es ist im Verhältnis zu früher mindestens genauso wenig. Ne? Also es wurde nie der Regelsatz tatsächlich erhöht, die Kaufkraft wurde nicht angepasst, wurde nicht erhöht, sondern nur der Inflation im Nachhinein angepasst. Und das heißt, die Menschen haben nach wie vor einfach unfassbar wenig Kaufkraft. Und da geht es nach der Mitte des Monats darum, wie kriege ich noch mehr auf den Tisch als Nudeln und Ketchup so ungefähr.
Ja.
Da geht es eben nicht um Konsumgüter. Da guckt man gar nicht hin, ist meine Behauptung. Also ich glaube, es gibt wenige in der Situation, die irgendwie neidvoll auf Konsumgüter gucken, sondern man fragt sich, man will einfach nur irgendwie über den Monat kommen. Das ist ein ganz anderes. Also da hat man gar nicht, ich glaube, so ein Anspruchsdenken wird kaum entwickelt. Das finde ich eh auch interessant an Armut, dass man ja ein bestimmtes Mindset wirklich auch lernt. Und zwar nämlich, das ist nichts für mich. So, und dann, dass ganz viele Sachen für einen irgendwie rausfallen, weil die Geld kosten. Und dann entwickelt man erst gar nicht auf eine Art das Bedürfnis aus so einem bestimmten Pragmatismus heraus. Und ich bin mir sicher, dass das jetzt nicht was ist, was nur ich so gemacht habe, sondern dass das was ist und was auf eine Art eine sinnvolle und gute und gesunde Strategie sein kann für eine bestimmte Zeit, aber dass es auch wahnsinnig schwer ist, da rauszukommen und dann groß zu denken oder zu träumen oder zu sagen, hey, das sieht ja toll aus, das könnte doch was für mich sein. Ja, also ja.
Es heißt, die Ziele werden so runtergestuft.
Die werden, ja.
So, dass da eigentlich auch gar nicht mehr die große Vision entstehen kann. Wo kann ich eigentlich hinkommen?
Genau. Bin ich.
Wie?
Da geht's um viel Kleineres.
Ich weiß nicht, ob du es erzählen magst oder kannst, aber wie krass war das denn für deine Mutter, aus einem sozialen Beruf auch noch kommt, wo man was für die Gesellschaft tut, so einen Beruf zu haben und dann selber in diese Situation zu kommen, wo man auf diese Hilfe angewiesen ist. Kannst du das aus deiner Perspektive vielleicht auch als Jugendliche oder als Kind, wie hat sich dir das dargestellt? Wie war denn ihr Umgang damit?
Also, dadurch, dass es ja immer wenig war, durch die Situation, ein Gehalt und drei Kinder, und jetzt auch nicht der Wahnsinnsunterhalt, da wäre mit Sicherheit mehr drin gewesen. Dadurch war es eh immer wenig. Und sie war jetzt nicht eine, oder sie ist keine Person, die krasse Ansprüche stellt. Also so ist sie ja eh meistens. Das wird ja in der öffentlichen Debatte irgendwie gerne so dargestellt, dass es irgendwie so ein Anspruchsdenken gäbe. Aber das gibt's eigentlich bei den wenigsten, würde ich behaupten, die staatliche Hilfen beziehen. Und auch bei den wenigsten, die wirklich krass arbeiten und am Ende viel zu wenig Geld verdienen. Ich wünschte, es gäbe da mehr Anspruchsdenken. Vielleicht würde dann mehr passieren, aber woher sollen die Leute noch die Kraft nehmen? Mhm. Es war wie eine Gewöhnung ja sowieso da drin, dass es zu wenig ist und dass es auch anstrengend ist und unfair. Und dann aber diese Situation mit dem Burnout und dann, dass sie halt nicht so schnell wieder in den Job zurückgehen wollte auch. Also sie hat sich einfach, sie hätte wahrscheinlich schneller wieder irgendwie, wie heißt das, eingegliedert werden können. Aber sie fühlte sich dazu noch nicht bereit in dem Moment, als irgendwie andere dachten, sie wäre schon bereit. Und deswegen war es einfach eine etwas längere Zeitspanne, wo ich auch immer noch denke, Mann, ey, man kann doch mal so einer Person einfach einen Break gönnen, einfach um sich zu konsolidieren. Aber auf jeden Fall, das Problem war, es gab also Arbeitslosengeld und dann kam Hartz IV. Und ich habe den Stress schon mitbekommen, als es zu diesem Wandel kam, also auch noch bevor Hartz IV eingeführt wurde, weil sie dann, also es ist jetzt nicht so, dass ich wahnsinnig viele Nachrichten konsumiert hätte in der Zeit, aber das kam irgendwie so bei mir an. Jetzt kommt bald Hartz IV und dann haben wir ein Problem. Mhm. Und das Problem, ja, das war einfach so eine Gängelung, die sie auf jeden Fall erlebt hat, dass sie mit vielen nicht so richtig klarkam. Ich wusste, warum sie zu Termin soll oder mal einen Termin verpasst hatte. Es gab auch mal eine Sanktion. Und weiß ich nicht, diese Institution Jobcenter, die dann auf einmal vor unserer Tür stand, war auch direkt bei uns um die Ecke. Und vorher war es eben das Arbeitsamt und es war einfach irgendwie anders, hat einen anderen Geschmack bekommen. So. Mhm.
Und ich will es jetzt gar nicht romantisieren, aber ihr wart zu viert?
Also da nicht mehr, da waren wir zu dritt.
Okay, ja. Aber als Familie und irgendwie, was ja auch eine Form von emotionaler Stütze ist. Also ich habe mir gerade so vorgestellt, wie ist es denn auch nochmal als Mensch, der dann halt irgendwie völlig auf sich alleine gestellt ist und sich sowohl, also eben nicht so ein stabiles Umfeld hat und sich dann auch noch im Stich gelassen fühlt, was staatliche Unterstützung angeht.
Also da muss ich einmal kurz einhaken, weil, also klar, es ist immer noch mal was anderes, alleine zu sein, aber ich glaube, das kann man gar nicht gegeneinander oder gar nicht vergleichen. Das sind einfach unterschiedliche Stresszustände. Also weil zum Beispiel bei mir war es so, ich wollte unbedingt ausziehen, aber ich durfte ja nicht ausziehen, weil ich muss ja in der Bedarfsgemeinschaft bleiben, wenn ich unter 25 bin. Also es ist ja auch heute noch. Man muss eine Erlaubnis vom Amt bekommen, auszuziehen, weil man dann ja dem Staat noch mehr auf die Tasche fällt, weil man eine eigene Bedarfsgemeinschaft gründen muss. Und das ist ja für super viele Jugendliche ein Riesenproblem, weil wenn du in dieser Bedarfsgemeinschaft bist, wo du dich für alles rechtfertigen musst, wo du nicht arbeiten gehen darfst, ohne unter der Hand zu arbeiten und so weiter. Du hast keine Möglichkeit, da rauszukommen. Das ist nicht romantisch. Mhm.
Nee, absolut nicht. Klingt überhaupt nicht romantisch. Verdammt.
Ja, nee, und ich will es jetzt gar nicht dramatisieren, ist alles okay. Ich konnte dann ausziehen. Ich habe dann quasi die Erlaubnis bekommen vom Jobcenter. Aber bei ganz vielen funktioniert das eben nicht. Und also weil du musst ja deine Situation irgendwie darstellen. Da muss da ein Sachbearbeiter sitzen, der sagt, ja, stimmt, also das klingt für dich wirklich nicht förderlich oder so, weiß ich nicht. Und vielleicht will man das ja auch gar nicht, weil man nicht irgendwie die eigene Familie in die Pfanne hauen will und weil die eigentlich auch nicht schuld sind.
Ja. Du hast es gerade beschrieben, es gibt so eine Art von, man richtet sich in dieser Situation ein, weil sie einem so unveränderbar vorkommt, oder man fängt an, das eben auch zu rechtfertigen, seine Ziele nicht mehr so hoch zu stecken. Würdest du sagen, dass es sowas von, dass es so eine Art von Solidarität gibt von Menschen in der gleichen Situation?
Wenn sie einander kennen, mit Sicherheit. Oder dass man sich auch schneller verstanden fühlt, wenn man sich austauscht. Ja. Mhm. Ja, weil ich glaube, es ist total möglich, wenn man sowas nicht erfahren hat, mit sowas sehr empathisch und achtsam umzugehen und sich gut einzufühlen. Ich glaube, man muss nicht Armut erlebt haben, um dagegen zum Beispiel aktiv zu werden und das wirklich für ein Unding zu halten. aber ich glaube, es ist was anderes, wenn man es erlebt hat, vielleicht auch wirklich über eine sehr lange Dauer. Also es gibt ja genügend Jugendliche, die einfach ihre ganze Kindheit mit Hartz IV verbracht haben, was wirklich nicht sein sollte. Genau, und dass da ein anderes Verständnis untereinander herrscht, eben weil es ein anderes Mindset macht, als wenn man privilegiert, sage ich mal. Jeder hat nochmal unterschiedliche Privilegien. Ich hatte ja super viele Privilegien, obwohl es jetzt nicht unfassbar viel Geld gab. Aber trotzdem war ich nicht insgesamt unprivilegiert. Aber da gibt es dann natürlich nochmal verschiedene, wie sagt man, intersektionale Diskriminierungsformen, denen Menschen ausgeliefert sind, wenn sie arm sind. Und sowas kann man mit Sicherheit immer am besten verstehen, wenn man es irgendwie auch selbst erlebt hat. Aber ich glaube, man kann sich auch gut einfühlen, wenn man möchte.
Okay, also einerseits, weil wir vorhin dieses Thema auch hatten, dass es schambehaftet ist, dass es stigmatisiert ist, dass das offenbar immer noch so ein Bild vorherrscht, da ist man ja selber schuld, wenn man in so eine Situation kommt. Oder du hast es gesagt, seit mindestens Monaten, aber es sind viele, viele Jahre, die Erzählung genährt wird, das sind halt die Faulen der Gesellschaft. Das heißt, es ist stark schambehaftet. Wie kommt man denn da raus? Also, dass man, wie kann man es denn entstigmatisieren, dieses Thema, damit man Menschen hilft, damit offensiver umzugehen? Ein generelles mehr über Geld sprechen, über den Wert von Geld, über die persönliche Situation, die persönliche finanzielle, oder was sind die Wege daraus?
Also ist eine gute Frage, der ich ja schon wirklich sehr lange nachgehe.
Deswegen frage ich dich.
und ich bin mir nicht sicher, weil ich das Gefühl auf eine Art machen wir es schon ganz gut mit Sanktionsfrei, aber es ist jetzt trotzdem nicht so, dass es komplett ankommen würde. Aber ich glaube, was total viel Sinn macht und was ja auch sowieso leider bei ganz vielen Themen sitzt, man muss das unfassbar häufig wiederholen, damit es bei immer mehr Menschen vielleicht auch ankommt. Man muss Dinge wiederholen, damit Betroffene sich gehört fühlen und mutiger werden, selbstsicherer vielleicht, oder sich gesehen fühlen und nicht mehr alleine damit. Ich glaube, es ist ganz wichtig, viel Augenmerk auf das Strukturelle zu legen und eben Persönliche stärker in den Hintergrund zu stellen, also im Sinne von, die meisten Menschen, die in Armut leben, sind da aus strukturellen Problemen, weil bestimmte Berufe zum Beispiel mehr oder weniger in Armut führen, oder weil man mit bestimmten Dispositionen arm wird. Oder vor allem, man kann ja auch darüber reden, Reiche werden reich geboren und bleiben reich. Das ist ja leider auch so ein Ding. Unverdient. Weil eben das System auf der Seite dieser Menschen steht und nicht auf der Seite von Menschen, die nichts haben. Und dann, was wir halt ganz stark auch versuchen, ist trotzdem Einzelgeschichten zu erzählen, also sozusagen diese, um den Menschen, über die immer so gesprochen wird, ein Gesicht zu geben, eine Geschichte zu geben, erzählen wir immer wieder Einzelfälle tatsächlich auch. wo es ganz, ja, wo natürlich ganz unterschiedliche Schicksale irgendwie zutage kommen. Aber das machen wir anonymisiert. Also wir machen jetzt nicht hier so einen armen Voyeurismus, sondern eigentlich wird immer so ganz nüchtern einfach nur erzählt, okay, dass zum Beispiel jemand ein Darlehen beim Jobcenter beantragt für einen Kühlschrank und das Jobcenter schreibt zurück, hey, nee, Darlehen kriegst du nicht. Es ist gerade kalt und bei dem Wetter kannst du deine Lebensmittel draußen lagern und während dieser Zeit Geld für den Kühlschrank zurücklegen. Das okay. ist dann einfach nur...
Das ist real?
Das ist real, ja.
Wow.
Das ist, sage ich jetzt, also was wir ganz viel machen, ist Machtmissbrauch im Jobcenter offenlegen, weil es das eben leider viel gibt. Und ich möchte hier nicht per se Jobcenter-MitarbeiterInnen schlecht machen, überhaupt nicht. Viele machen einen super Job und ohnehin ist es ein sehr schwieriger Job, weil die einfach auch viel zu viele Menschen betreuen müssen, als sie eigentlich Kapazitäten für haben. Aber es gibt leider auch Menschen, die ihre Macht missbrauchen und nicht nur ihr Ermessen falsch anwenden, sondern tatsächlich auch rechtswidrig Bescheide ausstellen und handeln. Mhm. Genau. Und da gibt's dann ja ganz häufig das Problem, dass die Betroffenen gar nicht ihre Rechte kennen und auch nicht, also normalerweise würde so jemand einen Bescheid bekommen, da steht dann halt das eben drauf, ja, häng doch deine Sachen nach draußen aus dem Fenster oder was soll die Person im Garten? In welchem Garten soll die denn ihre Lebensmittel lagern? Die wenigsten haben einen Balkon, alles ist alles komplett bescheuert. Und überhaupt, also es gehört zum unabweisbaren Bedarf, wie man so sagt, ne? Im Kühlschrank. Und es ist ja auch nur ein Darlehen, das ist so krass. Also ein Darlehen hat beim Jobcenter die Natur, dass man es ausgezahlt bekommt. Und dann wird es ab dem nächsten Regelsatz, also ab der nächsten monatlichen Auszahlung, wird es mit mindestens 10%, wenn nicht sogar mehr, vom Regelsatz wieder abgezogen. Das heißt, man lebt danach über eine relativ lange Dauer, je nachdem, wie hoch das Darlehen war, unterhalb des Existenzminimums. Es war also nur geliehenes Geld, aber tatsächlich oft genug bei Darlehensanfragen sagen die Jobs einfach, nö, kriegst du nicht. Und genau, dann die meisten haben dann keinen Handlungsspielraum. Die wenigsten finden dann einen Anwalt oder jemand, der sich auskennt, der sie unterstützt. Und man weiß es vielleicht auch, wie gesagt, gar nicht, weil man ja, also genau, weil soll man es wissen. Und ich glaube auch wirklich viele, die zum Jobcenter gehen, die fühlen sich schon so, so bittstellerhaft, dass man da jetzt nicht unbedingt danach hakt.
Und genau da setzt ihr ja auch an. Vielleicht kannst du noch mal ein paar Sätze sagen, so eure Arbeit mit eurem Verein, sanktionsfrei. Der Name gibt schon so einen kleinen Hinweis, aber trotzdem ist es eine Begrifflichkeit, die nicht allen geläufig ist. Was macht ihr da konkret?
Genau, also wir setzen uns, zumindest so fing das an, vor allem gegen Hartz-IV-Sanktionen ein. Und man kann über unsere Plattform ganz einfach Widerspruch gegen eine Sanktionen einlegen. Das heißt, wenn man einen Termin verpasst hat oder eine Arbeit abgelehnt hat und sanktioniert wird, also Geld abgezogen wird vom Regelsatz, kann man dagegen widersprechen über unsere Plattform. Mit ein paar Klicks geht dann ein rechtssicherer Widerspruch an das betreffende Jobcenter raus und man kann einen Termin mit unseren AnwältInnen vereinbaren, wenn man möchte. Und die schließen sich dem Widerspruch an, wenn eine rechtliche Grundlage gegeben ist. Und was aber der Clou ist an uns, ist, dass wir das sanktionierte Geld auch wieder, dass wir das ausgleichen. Und tatsächlich auch unabhängig davon, ob die Sanktion rechtlich standhält. Weil wir sagen, Sanktionen sind grundsätzlich falsch. Es ist ein Existenzminimum, das darf man nicht kürzen. Und deswegen halten wir dieses Mittel einfach für falsch und gleichen Sanktionen aus. Ist übrigens gar nicht so einfach, dass man darf Menschen in Bürgergeld kein Geld schenken, auch nicht Menschen in Grundsicherung oder so. Das wird dann einfach abgezogen vom Jobcenter, wenn man es nicht schlau macht. Da haben wir uns einen Hack ausgedacht, wie das funktioniert, nur so am Rande. Also nicht, dass irgendwer denkt, irgendwas hieran wäre einfach. Das ist eigentlich, also es ist absurd, wenn man darf armen Leuten kein Geld schenken. Noch nicht mal die Oma darf den 50 Euro schenken, das wird abgezogen. Aber die Sanktionen sind tatsächlich nur ein Nebenprodukt, würde ich sagen, unserer Arbeit, weil wir ganz schnell gemerkt haben, dass es einfach wahnsinnig viele andere Probleme gibt, die die Menschen haben. Also sei es eben, ein Darlehen wird abgelehnt, es kommt eine Stromkostennachzahlung, die sie nicht zahlen können. Das Geld wird vorübergehend eingestellt, ist auch eine ganz gerne angewandte Praxis der Jobcenter. Ich würde sagen, das ist sogar fast das, womit wir uns am meisten rumschlagen, mit Leistungseinstellungen, wo dann einfach von jetzt auf gleich das Geld nicht ausgezahlt wird. Ne? Und dann kommen wir halt und zahlen super schnell und unkompliziert ein zinsfreies Darlehen aus und stellen einen Eilantrag, wobei man dann auch gucken muss, dass wir nicht zu viel Geld auszahlen, sodass das Sozialgericht nicht sagt, oh, da ist ja gar keine finanzielle Notlage gegeben. Also wir müssen die Leute dann schon quasi fast verhungern lassen, damit wir ihnen irgendwie noch mit einem Eilantrag helfen können. Das ist absurd. Aber es macht wahrscheinlich auch irgendwo Sinn. Genau, aber es sind tausend Sachen. Oder die Miete wird nicht mehr bezahlt. Es gibt ja viele Leute, die bekommen ein Kostensenkungsverfahren. Das heißt, eine Zeit lang hat das Jobcenter die Miete übernommen, aber dann sagt es, die Miete ist zu teuer, jetzt musst du mal da versuchen, deine Kosten zu senken. Und ich meine, wir alle wissen, dass Vermieter jetzt nicht unbedingt gerne mit sich reden lassen. Also wenn man da hingeht und sagt, hey, ich bekomme Bürgergeld, ich würde jetzt gerne weniger bezahlen, dann sagen die nicht, ja, okay, können wir machen. Dann sagen die eher sowas wie, was, du bekommst Bürgergeld? Okay, ich kündige dir. Mhm. Also jetzt überzogen, ne? Aber ist halt, funktioniert nicht. Kostensenkungsverfahren ist absoluter Scheiß. Und dann gibt es halt viele, die ja irgendwie versuchen, eine neue Wohnung zu finden und natürlich aber keine neue Wohnung finden, weil die meisten neuen Mieten noch wesentlich teurer sind. Und so kommt es dann dazu, dass ganz viele Haushalte tatsächlich Teile der Miete aus ihrem kleinen Regelsatz dazu geben. Und das heißt, auch sie leben permanent unterhalb des Existenzminimums. Und auch da versuchen wir zu unterstützen, wenn möglich, weil es gibt auch immer wieder den Fall, dass eben, wenn man juristische Unterstützung hat und man nachweisen kann, dass man eben sich bemüht hat um eine andere Wohnung, aber es gibt wirklich keine, dann darf man bleiben und dann muss das Jobcenter die Miete übernehmen. Aber ganz häufig handelt das Jobcenter halt ein bisschen so, wie es will. Und selbst wenn die rechtliche Grundlage eigentlich für die Betroffenen spricht, heißt das halt nicht unbedingt was, sondern muss man sich das erkämpfen. Mhm.
So. Wie finanziert ihr diese finanzielle Unterstützung?
Das läuft komplett über Spenden. Also wir haben eben einen Solidartopf und wir sind also zivilgesellschaftlich finanziert. Das heißt, das Fundament, sage ich mal, bilden die Heartbreaker. Mhm. Alle, die möchten, können also sehr gerne DauerspenderInnen werden und einen Betrag monatlich uns zukommen lassen, sodass wir irgendwie eine ganz gute Planbarkeit haben. Wir haben schon 1790 Heartbreaker oder so. Bin sehr stolz darauf.
Ja, sehr gut.
Immerhin, genau. Und bei dem Solitopf ist es so, die Besonderheit, dass, also sowieso, wenn man uns spendet, kann man sagen, kann man selbst entscheiden, wie viel denn in den Solitopf und wie viel in die Vereinsarbeit geht. Und wir versuchen aber immer auch deutlich zu machen, hey, so, das Geld aus dem Solitopf geht natürlich an die Menschen direkt, aber nur, wenn wir auch Geld für unsere Vereinsarbeit haben, können wir überhaupt den Menschen das Geld irgendwie zukommen lassen.
Ja.
Und das Verhältnis von wie viel wir an die Menschen selbst auszahlen im Vergleich zu dem, was wir an Vereinsausgaben haben, ist auch wirklich anständig. Also wir zahlen wesentlich mehr Gelder aus, als wir für die Vereinsarbeit brauchen. Und da finde ich auch immer interessant, also es wird dann ganz schnell so Verwaltung genannt oder so, manchmal auch in Betreffs von Leuten, ne? Aber die Vereinsarbeit ist ja wesentlich mehr als Verwaltung. Also wir machen ja wahnsinnig viel Öffentlichkeitsarbeit.
Ich wollte gerade sagen, zum Beispiel auch so eine Stunde, die du damit verbringst, hier mit uns zu sprechen, ist ja ein Einsatz für die Sache, um das publik zu machen und zu vermitteln.
Genau. Also das ist, ne, ich glaube, es gibt oft so bei SpenderInnen so ein bisschen die Angst, dass irgendwie so Geld für Vereinsarbeit in so einem Verwaltungsapparat verschwindet. Aber tatsächlich müssen ja Menschen, die Vereinsarbeit machen, auch ein Auskommen haben und die Möglichkeit haben, wirklich die Sache voranzubringen. So insofern ist das schon in beiden Fällen, also sowohl im Solitopf als auch in der Vereinsarbeit, wirklich gut angelegt. Und der Solitopf, das ist wirklich cool daran, also weil wir ganz oft ja, also wir machen auch Schenkungen, je nach Situation, je nach Rechtslage, schenken wir Geld oder zahlen Darlehen aus? Wenn also relativ klar ist, dass der Fall gewonnen wird, dann ist es ein Darlehen, sodass, wenn dann das Jobcenter zahlen muss, die Gelder auch zu uns zurückkommen, sodass wir auch nicht alles Geld, was wir raushauen an die Menschen, quasi verloren ist, sondern dass es zurückkommt in den Soli-Topf und so dann teilweise der sich auch wieder füllen kann und genau, eben mehr als nur einer Person irgendwie den Arsch retten kann, sag ich jetzt mal ganz elegant.
Ja, das hast du schön ausgedrückt.
Und was ich halt auch gerne mag, ist, dass wir tatsächlich versuchen, den Rechtsanspruch der Menschen durchzusetzen. Ne? Also wir lassen jetzt nicht die Jobcenter mit ihrer miesen Arbeit dann davonkommen und buttern einfach nur Geld raus. Obwohl das manchmal auch der Fall ist, wenn halt klar ist, wir können eigentlich nichts machen, so, dann, klar, dann kriegen die Leute auch Geld, einfach so, sozusagen. Aber in vielen Situationen eröffnen wir Rechtsfälle und setzen eben den Anspruch durch. Also, auch wenn es manchmal ist, ist es wirklich super nervig. Also, wenn irgendwie jemand ein Darlehen braucht für einen Herd und dann sagt das Jobcenter, nö, ein Personen Haushalt braucht nur eine Elektrokochplatte und die kostet nur 30 Euro. Ein Backofen brauchst du eh nicht. Wir geben dir kein Darlehen. Dann ist es manchmal schon verlockend, einfach zu sagen, hier, komm, bitte nimm die 200 Euro, kauf dir einen Herd mit 2 Platten. Bitte auch mit Backofen.
Ja, dann kann man auch mal einen Kuchen backen und Leute einladen.
Ja, überhaupt. Also was soll das? Und es ist wirklich das einer der schlimmsten, auch also einer von diesen wirklich schlimmen Bescheiden. Und da ist es dann manchmal, wie gesagt, fast verlockend zu sagen, nimm einfach das Geld, lass uns damit bitte nicht weiter beschäftigen, es nervt so. Aber natürlich müssen wir in so einem Fall dann das Jobcenter zur Rechenschaft ziehen, weil es einfach, es geht nicht. Ne? Solche Bescheide darf es einfach nicht geben. Genau, und dann...
Ja, es hat halt irgendwie, ich finde es gut, halt das so ganz gegenständliche Geschichten zu erzählen, was ihr ja auch macht, hast du schon gesagt, weil man darüber auch merkt, dass es natürlich alles sehr viel mehr ist als nur, in Anführungszeichen, Geld. Mehr als, dass es nur um Geld geht, sondern es geht natürlich viel darum, Menschen ein Leben in Würde zu ermöglichen und ganz normal halt eben sein zu können. Du hast vorhin auch was ganz Interessantes angesprochen und das würde ich auch ganz gern nochmal betonen. Wir reden hier natürlich irgendwie generell jetzt irgendwie über Armut. In der Regel sind es aber natürlich immer Dinge, die parallel verlaufen. Also Armut ist ja dann ein Faktor von vielen und teilweise eben die Begleiterscheinung von der Lebenssituation. Also Menschen, die eine andere familienangehörige Person zum Beispiel pflegen und gar nicht die Zeit haben, arbeiten zu gehen oder alleinerziehende Menschen oder kranke Menschen und so weiter, die einfach eben nicht die Situation haben, dass sie die Zeit haben, arbeiten zu gehen. Da ist ja schon die Situation als solches anstrengend und schwer und dann kommt die Armut als Resultat noch dazu. Es sind parallele Dinge und daran anknüpfen vielleicht so die Frage, da löst natürlich dann auch die finanzielle Unterstützung nicht alle Probleme. Ist es trotzdem der wichtige Impuls, um überhaupt erstmal auch so eine Würde zurückzuerlangen und auch ein Selbstwertgefühl zurückzubekommen, was dann wieder der Nährboden sein kann für vieles anderes?
Ich denke schon. Also natürlich nicht grundsätzlich. Ne? Also es gibt auch ganz viele Situationen, wo irgendwie klar ist, okay, da geben wir jetzt Geld und keine Ahnung, ob das wirklich hilft, aber das ist dann auch nicht irgendwie an uns darüber zu richten, würde ich sagen. Und es gibt auf jeden Fall viele Menschen, bei denen, es gibt ja wirklich wahnsinnig selten, dass man irgendwo hingehen kann und Geld bekommt, ne? Wenn akut Geld fehlt. Also es gibt es jetzt mehr, zum Beispiel über Die Linke hilft und es gab verschiedene Soli-Fonds also in Zeiten der Energiekrise, ne? Und das ist wahnsinnig wichtig. Also man glaubt manchmal gar nicht, wie wichtig das ist, dass jemand einfach Geld bekommt. Das ist auch so eigentlich fast ein bisschen lustig, wenn man fragt, ja, was hilft denn gegen Armut? Und dann kann ich nur sagen, Geld. okay, komm mal ruhig mit deiner Bildung, ist in Ordnung, können wir machen. Aber Geld braucht es halt auch. Und vor allem bis die Bildung anschlägt, von der man dann immer so gerne redet, braucht man halt trotzdem, muss man trotzdem noch die Lücke füllen. Und es gibt trotzdem eben ja das Problem, dass einfach Cash fehlt. Und ich glaube, dass bei vielen Menschen tatsächlich irgendwie so ein Moment entsteht, dass sie einfach, also womit sie nicht gerechnet haben, dass ihnen endlich mal jemand zuhört und dass sie dann noch faktische Hilfe kriegen. Mhm. Manchmal macht es jetzt, oder oft genug, ist es nicht die Welt, aber auf eine Art ist es schon die Welt. Also wir haben so letztens, das war ganz nett, da hat jemand eine Spende überwiesen und in den Betreff reingeschrieben, hey, danke, ihr habt uns mal, weiß ich nicht, wann das war, 2020 habt ihr mir mal geholfen. Und dann habe ich die Person gesucht im System und dann war das jemand, der hatte uns eine Mail geschrieben und das ist immer wieder so, dass wir so also Situationen unterstützen, wo wir eigentlich denken, ja, oh, ist ein bisschen random, aber okay. Und der hatte erzählt, er wurde beklaut und ihm wurde sein Ausweis gestohlen und er war eigentlich kurz davor, einen Job in Dubai anzutreten, als ich weiß nicht, Messebau oder irgendwas machte der. Und er konnte sich kein, wie heißt das, Expressreisepass leisten. Mhm. Und wir haben ihm dann 100 Euro für diesen Expressreisepass oder was das war, 150 oder 120, irgendwas in die Richtung, überwiesen. Weil das ist ja auch so ein bisschen dieses, ne, dann bezahlt man mal jemandem 100 Euro und dann hat er die Möglichkeit, Flügge zu werden, so ungefähr, weil das war einfach nur die Hürde, mehr nicht. Und genau, und der hat dann uns nochmal, ich hab ihm dann nochmal geschrieben, hab gesagt, so, hey, und erzähl mal, wie war's denn? Und er meinte, ja, also das war halt der Moment. Er hätte sonst da nicht hinfliegen können und er ist seitdem raus aus dem System. Und das waren einfach nur die blöden 100 Euro. Also, ne, ja, deswegen, ja. In manchen Situationen sind 100 Euro einfach Gold wert und viel mehr als 100 Euro. Und deswegen finde ich halt auch, ich fände es so schön, wenn einfach viel mehr Menschen Geld verschenken würden. Also wenn das so, wenn das normaler wäre, dass man sieht, wo vielleicht Geld gebraucht ist und dass andere Menschen das auch viel einfacher annehmen können. Es gibt ja so einen krassen Stolz auch und so einen ganz tiefen Wunsch, Geld auch zurückzuzahlen, der ja auch in Ordnung ist. Aber wo ich dann auch denke, so, hey, es wäre doch auch schön, wenn dann jemand das Geld auch erst dann zurückzahlen würde, wenn er es wirklich kann. Vor allem, wenn jemand das Geld gar nicht wirklich braucht, können wir da nicht lockerer werden.
Also. Ja, absolut. Ja. Also wir haben, oder ich habe hier in den Gesprächen immer wieder die Situation, dass wir halt eben über Menschen sprechen, die in schwierigen Situationen sind. Also eben oft dann in unserem Falle geht es natürlich um mentale Gesundheit, es geht um psychische Erkrankungen, Menschen, die in der Situation stecken, wo sie aus sich selbst heraus nur sehr bedingt Kraft aufbringen können. Das heißt, da ist es dann an der Gesellschaft, an Außenstehenden. Und da wäre das jetzt irgendwie ein ganz konkreter Handlungshinweis, finde ich, zu sagen, also was man tun kann, wenn man nicht selber betroffen ist, ist zum Beispiel Geld zu spenden, beispielsweise jetzt in Bezug auf das Thema Armut euch.
Klar, gerne.
Wir hatten es vorhin, wir hatten Begegnungsstätten, also öffentlichen Raum nutzen, so dass nicht jede Begegnung immer verbunden sein muss mit dem Konsum von einem 5,50 € Cappuccino im Café, so nicht immer mit Geld ausgeben verbunden ist. Weiß nicht, fällt dir dazu noch was ein? Also es ist so ein sensibles Thema, wo ich mich auch frage, wie ist denn das mit proaktiv auf Menschen zugehen? Das ist ja auch eine Grenzüberschreitung. Also voll, Menschen möchten das vielleicht auch nicht. Ich möchte sie auch nicht kränken in ihrem Stolz. So, wenn ich sage so, hey, brauchst du was? Kann ich dich unterstützen? Und ich rede jetzt nicht von Menschen, die sprichwörtlich auf der Straße sitzen und um Geld bitten, sondern um Menschen, die halt eben versuchen, ein anderes Bild nach außen zu vermitteln, weil sie aus dieser Scham heraus gar nicht wollen, dass andere merken, in welcher Situation sie sind. Gibt es da noch Anlaufstellen oder Sachen, wo du sagst, irgendwie, hey, lieber eine Abfuhr bekommen, aber Menschen ansprechen? Oder?
Ich weiß nicht, vielleicht hilft es schon, wenn man so eine Vermutung hat bei einer Person, dass man über sich selbst spricht. Also, dass man Also, dass man in irgendeiner Form vielleicht die Thematik anspricht und was das mit einem zu tun hat oder vielleicht auch nicht. Und dass man versucht, in einen offenen Austausch zu gehen, jemanden einlädt, sich zu öffnen. Also klar muss man geschickt sein, aber ich würde denken, lieber was wagen, als etwas komplett unversucht lassen. Und ich meine, manchmal gibt's ja auch so einfache Situationen. Man kann auch einfach mal sowas sagen, so, hey, hast du nicht Lust, ins Kino zu gehen? Ich lade dich ein. Ohne dann gleich irgendwie, kannst du dir das dann auch leisten oder soll ich dir das bezahlen? Das muss ja nicht sein. Man kann ja auch einfach sagen, oh, ich habe halt, weiß nicht, oder ich habe einen guten Tag, lass zusammen ausgehen, ich lade dich ein und weiß ich nicht, jemanden gar nicht erst in die Verlegenheit bringen oder so. Ach, ich glaube, so ein Heilmittel gibt's nicht und es ist, haben ja auch nicht alle die Möglichkeit, andere einzuladen. Vielleicht ist man auch zusammen arm.
Ja, aber ich finde das ein super Hinweis, also sich selber transparent machen oder eine Tür öffnen und sich mitteilen. Ja. Und das kann ja auch schon kann ja auch schon sein, über die eigene finanzielle Situation zu reden. Also, und ich glaube, die meisten auch Menschen, die dann aktuell vielleicht nicht in einer prekären Lage sind, können aber zumindest wahrscheinlich zurückblickend sagen, dass es Zeiten gab, wo es ihnen anders ging. Und es muss ja gar nicht ganz dramatisch sein, aber trotzdem erzählt einem das ja viel darüber, dass das, also wie Geld verhandelt wird, wie Wohlstand verteilt ist. Und ich bin ja kein anderer Mensch als vor 10 Jahren, aber vor 10 Jahren hatte ich sehr viel weniger Geld als jetzt. Warum ist das eigentlich so? Mhm. So, und da Gespräche zu eröffnen und genau, sich selber transparent zu machen, finde ich eigentlich einen ganz guten Hinweis, um darüber überhaupt das Gespräch zu fördern. Und du hast es vorhin gesagt, dann vielleicht eine sensitive Sensitivität zu entwickeln für Situationen wie im Café. Du hattest nur ein Leitungswasser, aber wir legen jetzt alle zusammen das Geld auf den Tisch. Vielleicht sowas auch. Die Antennen dafür zu entwickeln, finde ich gut. Ich bin Freund von Handlungsanweisungen. So machen wir das.
Ja. Ich meine, am Ende, es geht ja auch wirklich so vielen Leuten so, dass sie zumindest aufs Geld sehr achten müssen. Ne? Also da gibt es dann natürlich nochmal welche, die sind wesentlich stärker davon betroffen. Und dann gibt es auch welche, die haben wahnsinns Sicherheitsempfinden und haben eigentlich genug, aber sind knauserig auf eine Art. Das ist ja auch interessant. Da gibt es einfach ganz unterschiedliche Charaktere auch irgendwie und ja, Umgangsweisen. Insofern ist es ein wahnsinnig sensibles Thema, selbst für Leute, die vielleicht mehr als genug haben. Ja. Aber ja, ich finde es gerade in Zeiten, wo man davon ausgehen kann, dass es vielen Leuten erstmal vielleicht noch schlechter gehen wird, weil wir haben es alle mitbekommen. Also die Tendenz geht dahin, dass Superreiche ganz stark entlastet werden sollen, noch weiter. Und alle anderen gehen mehr oder weniger leer aus. Oder ich sage jetzt nicht nur Superreiche, sondern einfach die, die eh schon genug haben, machen eh immer die meisten Entlastungen. Und das System funktioniert halt für sie ganz gut und für alle anderen nicht. Genau, aber das wird sich ja in nächster Zeit nicht umkehren, das Kräfteverhältnis. Insofern, glaube ich, kann man da schon einfach offen sein und davon ausgehen, dass man wahrscheinlich genügend Leute treffen wird, die auch irgendwie Ängste haben oder...
Ja. Oder zumindest was dazu zu sagen haben, auf jeden Fall. Ich empfehle auch dazu wirklich nochmal euer Buch. Es braucht nicht viel, weil es da ganz, ganz viel halt auch um Zahlen geht. Und das hat mir sehr geholfen, da nochmal ein Verständnis zu bekommen, wie finanzielle Mittel verteilt sind, wie die Bevölkerung wirklich aufgeteilt ist und dann eben so eine Meldung auch einordnen zu können, wie vor einer Weile, wo es durch die Presse ging, dass die Deutschen so viel wie lange nicht mehr angespart haben und dann guckt man sich das mal so an und stellt fest, so nee, nicht die Deutschen, sondern ein Viertel, maximal ein Viertel hat mehr angespart als in der Vergangenheit. 3/4 betrifft diese Meldung in keinster Weise. Also auf jeden Fall eine Leseempfehlung. Und dann
bei dem ein Viertel oder was das ist, da summiert sich das Allermeiste dann ja in dem allerletzten 0,1%.
Ja.
Also am Ende, ne, irgendwie so 2 Deutsche besitzen mehr als die gesamte Hälfte der gesamten deutschen Bevölkerung. nämlich Klaus-Michael Kühne und Dieter Schwarz. Beides sehr gute Freunde von mir.
Deshalb habe ich jetzt auch genau so vermutet. Ja, das muss man erstmal sacken lassen, so eine Information.
Das ist wirklich viel. Die haben irgendwie, was ist das? Einer alleine hat 40 Milliarden Euro. Milliarden, eine Milliarde sind 100 Millionen. Ich komme immer so durcheinander. Ich muss mir das vorher angucken, bevor ich so mit Zahlen um mich schmeiße, muss ich mir immer nochmal genau klar machen. 1000 mal eine Million sind eine Milliarde oder so.
Ich habe neulich so ein interessantes Video gesehen, wo anhand von Reiskörnern gezeigt wurde, wie viel ist eine Million und wie viel ist eine Milliarde. Und dieses Verhältnis ist bei mir so auch nicht bewusst, weil was das nochmal für ein Riesensprung ist. Ne? Das ist für uns halt einfach nur eine Zahl, Million, Milliarde, aber es ist nochmal, im wahrsten Sinne des Wortes, eine ganz, ganz andere Größenordnung.
Voll. Und es gibt ja, ganz kurz, um noch ein paar Zahlen zu sagen, immerhin, es gibt ungefähr 250 Milliardäre in Deutschland, ne? Und die Zahl der Milliardäre hat sich seit Corona verdoppelt oder so. Und Millionäre gibt es ungefähr 1 Million. Aber dann sich klar zu machen, wie viel mal mehr der Milliardär hat. Und unsere Milliardäre sind ja noch bescheiden im Vergleich zu irgendwie so Amerikas Milliardären. Die haben ja nochmal, das ist, also, ja.
Ich glaube, Deutschland ist bei der Weltrangliste der Milliardäre, glaube ich, an dritter Stelle, oder?
Ja, ich meine, aber was ein einzelner Milliardär in Deutschland hat, jetzt zum Beispiel so im Vergleich zu Jeff Bezos oder Elon Musk, ist der fast arm.
Da kriegt der Begriff eine ganz andere. Es ist alles relativ, aber wir können festhalten, es ist absolut unverhältnismäßig verteilt und es gibt keine faire Erklärung dafür.
Genau, das stimmt.
Helena, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Ich danke dir auch vielmals für deine wichtige Arbeit, die du da leistest. Sowohl ganz, ganz konkret für wirklich ganz konkrete Lebenssituationen und ganz konkret für das Leben von einzelnen Menschen, als auch für das Bewusstsein in der Öffentlichkeit, wo wir hier hoffentlich einen kleinen Teil zu beitragen konnten. Also danke für deine Arbeit, danke für deine Zeit, die du hier genommen hast. Und wir haben, ich glaube, wir haben gut umrissen, so was das Thema angeht, haben vielleicht auch hier und da ein paar kleine Ansätze, wie man dazu beitragen kann, dass sich Dinge ändern. Wir haben auch noch was. Wir haben nämlich eine Playlist bei Spotify, die Kopfsalat-Songs-Playlist, die, wenn man sie hört, einem hoffentlich ein bisschen Energie gibt, einen gut durch den Tag begleiten kann, einen stärkt. Kommt dir ein Song in den Sinn, der dann ein guter Beitrag sein könnte?
Ja, auf jeden Fall. Und zwar heißt er Money for All. Den habe ich selbst geschrieben.
Im Ernst?
Nein.
Ich hätte dir geglaubt.
So, wirklich, es ist meine Hymne seit langer Zeit.
Die müsstest du jetzt hier performen, damit wir die dann aufnehmen können und auf Spotify bringen.
Ich kann das wirklich auch sehr gut performen, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Money for All von Nine Horses. Oder David Sylvian. Ich weiß nicht, wie man es besser findet. Die Band heißt, glaube ich, Nine Horses. Money for All.
Ist David Sylvian nicht der Mensch von Japan?
Der hat auf jeden Fall, macht auf jeden Fall in Japan auch Sachen. Ich weiß nicht,
Vielleicht nicht, dass ich jetzt Quatsch erzähle, aber irgendwie, okay, aber werden wir finden. Nine Horses. Ja. Sehr gut.
Money for All.
Und über den Text hinaus, wie würdest du das beschreiben, was der Song bei dir auslöst, also musikalisch und textlich?
Also irgendwie, Handlungslust, keine Ahnung, und Angriffslust, aber so eine positive. Ich meine, der Text ist halt schon auch, ist ein bisschen plakativ, aber nicht nur, also David Sylvian ist auch sehr, aber ich meine, zwischendurch kommt halt Revolution Socialism, read it in the air.
Okay, alles was dir Kraft gibt. Also
das ist schon so ein bisschen plakativ, aber es ist trotzdem auch sehr philosophisch. Also nicht einfach nur simpel.
Mhm. Okay, und er gibt dir eine positive Wut?
Ja, also teilweise auch Freude einfach, weil es so, weil es so eine Hymne für Veränderung ist einfach. Mhm. Wipe your cool. nation shame from you. It's not where you're born, it's the things that you do.
Sounds good.
Yeah.
Sehr cool. I like. Ich hab hier im Vorfeld, ich habe überlegt, welchen Song ich draufpacke und ey, ich habe jetzt so viele, von denen die Hälfte wegfällt, weil sie schon irgendwie auch so einen destruktiven Vibe haben, weil sie eher beschreibend sind und mhm. ich glaube, dass also ist jetzt nicht so das Energisierende, so was ich mir wünsche. Ich nehme trotzdem raus, zwei Songs draufzupacken. Ist ein bisschen gemein, oder?
Aber nee,
ich bestimme das einfach.
Ja.
Das eine ist ein Song, der mich eher textlich anspricht als musikalisch. Die Nerven. Ich will nicht mehr funktionieren. Mhm. Heißt der Song. Und darum geht's auch im Text. Auch so ein bisschen zum Thema Vorwurf der Faulheit und so. Ich finde, es muss auch möglich sein, sagen zu können, wisst ihr was? Ich will auch einfach mal nicht funktionieren. So,
ey, dann habe ich auch noch einen, darf ich?
Sag.
Du musst gar nichts.
Du musst gar nichts. Ah ja, okay. Ja, das geht musikalisch in eine ähnliche Richtung.
Ja.
Wie gesagt, nicht so meins, aber textlich passt es einfach saumäßig gut. So, okay, dann haben wir die Sterne, du musst gar nichts, die Nerven, ich will nicht mehr funktionieren. Und dann habe ich aber noch einen, einfach nur wirklich für den guten Vibe. Und das ist was ganz Altes, es sind die Jackson 5 mit ABC.
Oh yeah.
Was so ein Song ist, den man, ich finde, den kann man wirklich beim Start in den Tag anmachen.
Toll.
Und es fällt einem sehr, sehr schwer, es fällt einem sehr schwer, sich dem zu widersetzen.
Das stimmt, so. Ja.
Ja, haben wir doch einiges getan für die Nachwelt, würde ich sagen. Vielen Dank nochmal. Wie immer nochmal der Appell an alle, wenn euch dieser Podcast hier gefällt, und das tut er natürlich, wie sollte es anders sein, dann erzählt gerne anderen davon, auch gerne unaufgefordert. Man kann darüber gut mit Menschen ins Gespräch kommen, einfach mal auf der Straße oder in der Supermarktschlange ansprechen und sagen, kennst du eigentlich Kopfsalat, diesen hervorragenden Podcast? Die neue Folge ist übrigens mit Helena Steinhaus, den solltest du hören. Also empfiehlt uns weiter, abonniert den Podcast und dann erfahrt ihr immer gleich, wenn neue Folgen raus sind. Schaut euch bei frnd.de an, was wir ja als Verein, als Freunde fürs Leben sonst so machen. Und dann gibt's natürlich auch noch frnd.tv, den YouTube-Kanal. Und da kann man sich auch noch ganz viel angucken und anhören. Ich vertraue auf euch, ihr schafft das. Und uns beiden, Helena, bleibt jetzt nur noch eins zu sagen. Tschüss.
Tschüss.
Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zur Hausärztin oder zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben auf frnd.de. Dort könnt ihr den Verein und damit auch diesen Podcast mit Spenden unterstützen. Diese Folge ist Teil unserer Sonderedition Einsamkeit. Dieser Themenschwerpunkt wird durch die KKH, die Kaufmännische Krankenkasse, gefördert. Kopfsalat gibt's überall, wo es Podcasts gibt, und auf der Homepage von Freunde fürs Leben unter frnd.de/podcast.
Was glaubt ihr denn, was ihr seid? Verdammt nochmal! Verrückt oder sowas? Ihr seid es nicht!
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast.